Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geschätzte Makler und Freunde des gepflegten Strukturvertriebs. Lange ist es her, aber es war schon mal soweit. Wir hatten hier schon mal eine echte Vertriebs- und Finanzunternehmerlegende im Coaching, nämlich den Dieter Kivus. Da erinnert ihr euch wahrscheinlich alle daran. Dieter ist einer der, wenn nicht sogar der beste Empfehlungscoach im ganzen deutschen Markt. Er bringt Finanzdienstleistern bei, wie sie durch Empfehlungsmarketing ihr Unternehmen wirklich planbar und skalierbar machen. Heute hat er sich aber für diese Podcast-Episode nochmal Verstärkung geholt und hat seinen Geschäftspartner und gleichzeitig auch Sohn Adrian Kivus mit reingeholt, der, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der Kivus Consulting so ein bisschen das technische Brain hinter der ganzen Sache ist, der die ganzen IT macht, der die ganzen künstliche Intelligenzgeschichten macht und so ein bisschen das Empfehlungsmarketing ins digitale Zeitalter holt und vor allem auch Unternehmen in der Finanzdienstleistung zeigt, wie sie ihr Unternehmen digitalisieren. Habe ich das Ganze so richtig eingeleitet, Männer?
Ja, also ich hätte es nicht schöner sagen können, lieber Ruslan. Schön, dass wir eingeladen sind. Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, freut mich mega, dass ihr beiden auf jeden Fall hier seid. Jetzt erstmal herzlich willkommen von mir. Dieter, wie gesagt, du warst ja schon mal hier bei uns im Podcast. Da haben wir so ein bisschen über Empfehlungsmanagement gesprochen, über die Empfehlungsstrategien. Jetzt ist es allerdings so, dass Empfehlungsmarketing in der Finanzbranche wahrscheinlich so das älteste Kind ist, was es gibt. Ne? Wenn es irgendwann mal um Marketing ging, dann war die Empfehlung wahrscheinlich noch vor dem Flyer da. Ja. Und genau so wird Empfehlungsmarketing ja auch bei den meisten Finanzdienstleistern behandelt, nämlich altbacken.
So naja, oder ich würde mal sagen, das ist für mich so das Widersprüchlichste in der Finanzdienstleistung überhaupt, weil wenn wir drei jetzt rauslaufen würden, hier vor Ort bei uns ist ja Nürnberg, und wir würden 10 Finanzdienstleister ansprechen, sei es bei einer Bank, sei es bei einer Versicherung, sei es ein Versicherungsmakler oder strukturierter Vertrieb, und wir würden 2 einfache Fragen stellen, nämlich Frage Nummer 1, sag mal, lieber Vertriebler, hättest du denn irgendwas dagegen, wenn in den nächsten Wochen und Monaten mehr Leute bei dir anrufen auf Empfehlung und fragen würden, darf ich bei dir Kunde werden? Hättest du was dagegen? Was sagen uns 10 von 10 davon, Ruslan?
Das vermute ich auf gar keinen Fall.
Nix dagegen, nein, natürlich nicht, was für eine Frage. Und dann 2. Frage, lieber Vertriebler, wie konsequent, wie professionell betreibst denn du dein Empfehlungsmarketing, wenn du ganz offensichtlich Empfehlungsmarketing magst? Ja? So, und was würde dann kommen?
Ja, also ich würde jetzt raten und würde sagen, ja, meine Kunden empfehlen von alleine weiter
oder so. Ja, oder ja, da ist noch Luft nach oben, oder ja, nicht wirklich konsequent, oder ich weiß schon, da bin ich nicht professionell aufgestellt. Und das ist so der Widerspruch, ja. Jeder will eigentlich eine geile Empfehlung haben, ja, freut sich jeder. Aber die Leute machen es entweder nicht oder machen es in einer Art und Weise. Da wird zum Beispiel eine Formulierung verwendet, ich finde die so bezeichnend, Empfehlungen ziehen. Hast du schon mal gehört? Ja, ich musste was rausziehen, rausleiern. Ja, ja, also für mich ist nach Empfehlungen betteln oder Leute da so ein bisschen unter Druck zu setzen mit Psychotricks, kompletter falscher Weg. Ne? Also insofern, Empfehlungsmarketing ist schon was ganz Spannendes, und wenn man es dann eben so macht wie unsere Kunden, wird es auf einmal ganz leicht und schön.
Ja, da werden wir sicherlich im Laufe der Podcast-Episode noch drauf zurückkommen, vor allem, weil du ja wirklich eine Legende in diesem Bereich bist. Du hast es ja schon gemacht, wo manche von uns noch gar nicht in der Dienstleistung, geschweige denn irgendwie auf eigenen Beinen gestanden sind. Also das ist ja schon gefühlt Äonen her, als du Empfehlungen gelernt und angefangen hast, weiter zu verbreiten. Jetzt gab es aber, so habe ich in dem neuen Buch Wachstum trotz Krise von euch gelesen, einen Impuls von Adrian, der gesagt hat, hey, lass das doch mal auf das nächste Level bringen. Adrian, willst du da vielleicht mal ein paar Dinge zu sagen? Was waren da so deine Gedanken dazu? Was war das Ziel der ganzen Geschichte und wie läuft das bisher so?
Ja, also vom Grundsatz her muss man ja sehen, Empfehlungsmarketing an sich, wie der Dieter schon beschrieben hat, ist halt eingestaubt gewesen die letzten Jahre. Und deswegen haben es die Leute auch nicht gemacht, ja, weil die Strategien, die da so im Umlauf sind, mit Visitenkarten verteilen und irgendwelche Namenslisten aufschreiben von Kunden, die sind halt einfach nicht sexy, die passen nicht in die heutige Zeit.
Ja, ich sag mal, verboten oder aus der Zeit gefallen.
Genau, so. Und da haben wir eben angesetzt und haben sukzessive diese ganzen Möglichkeiten der heutigen Digitalisierung genommen und auf das Empfehlungsgeschäft übertragen. Und jetzt sind wir eben in dem Stadium, dass wir dazu eine eigene Softwarelösung entwickelt haben, die also diesen gesamten Empfehlungsprozess für den selbstständigen Finanzdienstleister digitalisiert, zum großen Teil auch automatisiert und auch transparent macht. Ja, weil das große Problem bei ganz vielen ist einfach, die haben überhaupt keinerlei Übersicht, Überblick über ihre Regelungen, was kommt da wirklich zurück von den Leuten, und Lösungen geschaffen, die diesen gesamten Prozess einfach deutlichst vereinfacht und Abhilfe schafft.
Ja, also so wie sich das Ganze für mich anhört, dann habt ihr mit eurer Software, mit euren Empfehlungsmethoden eine Möglichkeit geschaffen, aus Empfehlungsmarketing wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, das war so irgendwie so ein bisschen die Grundlage für dieses neue Buch, was ihr geschrieben habt. Ich habe das sehr, sehr, wie soll ich sagen, mit sehr viel Freude gelesen und habe auch sehr viele Hintergründe über euch beide erfahren, die ich so gar nicht wusste, obwohl ich ja jetzt eigentlich schon seit, ich glaube, 2 Jahren Kunde bei euch bin. Deshalb lasst uns doch dafür sorgen, dass die Zuhörer hier auch so ein bisschen was von eurem Background mitbekommen, weil ihr seid ja jetzt nicht nur Empfehlungscoaches, sondern auch langjährige Finanzdienstleister. Dieter, magst du vielleicht mal ein bisschen anfangen?
Ja, die Frage ist, wie viel Zeit ich habe, ne, weil das könnte ja eine längere Geschichte werden, aber ich mach's mal staccato-artig. Ja. Angefangen habe ich tatsächlich in den 80er Jahren und zum Empfehlungsmarketing bin ich damals bei der Aachener Münchner Versicherung gekommen. Da hatte ich eben eine kleine Versicherungsagentur und in Wahrheit bin ich dann zum Thema Empfehlungsmarketing nicht freiwillig gekommen. Es war letzten Endes entweder die Frage, schmeiße ich wieder hin, weil einfach die Agentur so klein war, Bestand so alt war, dass ich davon schlicht und ergreifend nicht leben konnte. Oder aber ich beiß mich da durch. Ne? Und Kaltakquise hatte ich ausprobiert damals. Damals Klinkenputzen, ne? Der Begriff kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Hat auch funktioniert, aber man braucht halt sehr viel Zeit und Frustrationstoleranz. Und dann habe ich eben das Thema Empfehlungsmarketing kennengelernt und eben lieben gelernt, weil 1,5 Jahre später, nachdem ich damit begonnen habe, habe ich den ersten deutschlandweiten Vertriebswettbewerb bei dieser Versicherungsgesellschaft gewonnen. Es war damals ein neuer VW Golf und es war damals für mich als 21-Jähriger schon absolut fett. Ja. Und in dem Sinne war das auch für mich dann so der Startschuss, auch beruflich dann einfach auch Schritt für Schritt weiterzukommen, sprich relativ schnell Führungskraft geworden, weil damals war man der Meinung, wer gut verkaufen kann, ist auch eine gute Führungskraft. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls habe ich dann in der Spitze ein Vertriebsteam von 30 Leuten geführt, war da auch deutschlandweit von 40 Einheiten meistens unter den Top 3 und habe dann eben irgendwann mal gesagt, die Ausschließlichkeit ist mir zu eng. Ich will da eben auch mal freier sein, habe es dann auch in der Maklerschaft mich ausprobiert, habe aber erkannt, so meine größte Leidenschaft ist tatsächlich, Leuten zu zeigen, wie sie ihr Leben sich leichter machen können im Vertrieb, im Verkauf, weil ich habe, glaube ich, viele Schwächen, aber eine meiner Stärken ist, dass ich relativ schnell erkenne, wo müsste jemand was verändern, was anders machen, dass es besser wird.
Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und falls ihr Bock habt, liebe Zuhörer, zu sehen, wie Dieter den Golf gewonnen hat und wie er mit 21 ausgesehen hat, im Buch auf Seite 14 ist noch ein spannendes Buch, spannendes Bild aus der damaligen Zeit. Und er freut sich wie ein Honigkuchen fährt. Und man sieht ihm seine Freude wirklich an. Also das ist auch nochmal wirklich ein spannender Blick in die Zeit zurück. Ja. Adrian, bei dir war das ja auch ähnlich, wenn auch nicht ganz so lange her. Du hast ja auch nicht nach der Schule direkt angefangen, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten und ihr habt die Kivus Consulting gegründet, sondern du warst auch erstmal so eine richtige Vertriebssau, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
Genau, genau. Also ich selber komme auch eben aus der Finanzdienstleistungsbranche, habe da meine Ausbildung gemacht und bin dann danach schon gut durchgestaltet, kann man sagen. Da liegen hier drüben liegen die Urkunden auf meinem Schreibtisch. Die habe ich.
Müssen wir aufhängen, ne?
Das müssen wir mal aufhängen, ja, genau. Und war dann eben, hab damals zu einem der meist empfohlensten Finanzdienstleister gehört in ganz Deutschland, was das Thema Baufinanzierung angeht, war dann auch bei uns in der Organisation von 30.000 Vermittlern, war ich der, also ich komme aus der Sparkassenorganisation, war ich unter den besten 30. Und wie das halt so ist, ja, ich habe mich halt so gefühlt wie der Einäugige unter Blinden und hatte einfach nicht mehr das Gefühl, dass ich mit meiner vertrieblichen Performance da so gut reinpasse in die Organisation. Da war halt für mich klar, okay, ich muss irgendwas ändern. Und dann hat sich das ganz gut angeboten, dass ich sowieso schon immer Lust hatte, bei meinem Vater mit einzusteigen. Und da war einfach der Zeitpunkt ideal zu sagen, hey, lass uns doch jetzt mit meinem Einstieg dein Unternehmen, was ja hauptsächlich offline getrieben war, also Dieter hat ja vorher hauptsächlich Offline-Seminare bei Banken, Sparkassen, Versicherungen gehalten. Lass uns das digitalisieren und da einfach ja nochmal ein neues Level gehen.
Was ja offensichtlich sehr, sehr gut geklappt hat, weil inzwischen gibt es ja nicht nur das Empfehlungscoaching, sondern jetzt seit neuestem auch das Unternehmercoaching. Und alles auf Online-Basis, alles auf digitaler Basis, das wird immer alles mehr ausgeweitet, wenn ich das so beobachte. Immer mehr Online-Gespräche finden statt und inzwischen auch Präsenzevents im eigenen Büro in Nürnberg. Wie der, wie war das, der Business Day bei euch, ne?
Genau.
Genau, wo wir neulich waren. Also das Ganze scheint wirklich stark zu wachsen, wenn man bedenkt, dass es das Ganze noch gar nicht so lange gibt, ne?
Absolut, ja. Wir haben da schon die letzten Jahre ordentlich draufgedrückt und sind da ordentlich gewachsen, sind jetzt aktuell auf 770 Quadratmetern hier in Nürnberg, haben unser neues Büro im November bezogen. Und dieses Buch Wachstum trotz Krise ist ja dadurch entstanden, dass einfach viele unserer Kunden das Thema Empfehlungen, also das Thema Neukunden für sich gelöst haben und dann ganz andere Probleme bekommen haben, weil sie einfach dann das Thema Zeit, ja, ist ein Thema geworden, weil wie soll ich jetzt die ganzen Kundenanfragen abarbeiten? Das ist natürlich ein positives Problem, aber es ist trotzdem ein Problem. Sprich, dann wurde ja das Thema Mitarbeiter für die Leute spannend, weil ich brauche jetzt irgendjemanden, der diese vielen Kunden, die ich gewinne, mit mir betreut, der mich einfach da irgendwo zeitnah auch zeitlich entlasten kann.
Oder das Thema Partneraufbau, ne? Auf einmal habe ich wieder Lust, meine Vertriebsorganisation aufzubauen, weil die neuen Partner, die ich gewinnen werde, will, könnten jetzt ja viel leichter, viel schneller mit der Kibus Neukundenempfehlungsmethode dann auch wiederum für sich erfolgreich sein.
Das bedeutet, ihr habt das Buch mehr oder weniger aus der eigenen Not geschrieben, weil ihr seid ja auch als Unternehmer in der Krise gewachsen und habt auch Unternehmer beobachtet, die in der Krise gewachsen sind. Und da sind ja auch einige wertvolle Learnings dabei entstanden. Bevor wir jetzt über das Buch sprechen, persönlich einfach mal eine Frage an euch. Was unterscheidet eurer Meinung nach den Unternehmer von dem Selbstständigen, insbesondere wenn es jetzt auf den Bereich Finanzdienstleistungen bezogen ist?
Ja, also aus meiner Sicht ist das der Unterschied relativ einfach. Wenn ich selbstständig bin, dann, das kann ich ja selber mal das Gedankenspiel durchspielen. Also wenn ich jetzt in Urlaub gehe, ja, für eine Woche, für zwei Wochen, für drei Wochen, für vier Wochen, wie entwickelt sich mein Unternehmen? Ist das rückläufig, sprich ne, stark von mir selbst abhängig? Oder ist es in der Zeit so, dass ich sogar vielleicht wachse? So. Und je nachdem, was von beiden der Fall ist, da beginnt halt das echte Unternehmertum. Ja? Also sobald, wenn ich in der Lage bin, dass mein Unternehmen ohne mich läuft und auf Autopilot läuft, dass ich dann nicht mehr im Tagesgeschäft involviert bin, das ist für mich Unternehmertum. Das ist für mich die Definition von, ich bin Unternehmer.
Dieter, wie schaust du bei dir aus? Hast du die gleiche Definition oder würdest du da noch was ergänzen?
Ja, im Grunde genommen ein anderer Aspekt nochmal. Wenn ich heute meine Firma verkaufen will, wie groß ist die Chance, dass sich da irgendjemand dafür interessiert und zu welchem Preis? Und ein typischer Unternehmer bekommt eben einen guten Preis für sein Unternehmen. Es gibt Interessenten, weil die, sage ich mal, das Unternehmen ist eine Maschine, ja, im übertragenen Sinne, die eben auch ohne denjenigen, der die Maschine konstruiert hat, läuft, ja. Mhm. Und jemand, der selbstständig ist, ist halt selbst die Maschine. Und wenn der Unternehmer draußen ist, ist das Ding, der Selbstständige draußen ist aus seiner Gewerbeaktivität, dann ist das Ding wertlos, nutzlos, ja. Und dann ist es halt auch nicht verkaufbar, ja.
Wenn ich mir die Definition so anhöre und meine vergangenen 7 Jahre in der Finanzdienstleistung mal anschaue und all den Menschen, die ich da kennengelernt habe, würde ich persönlich jetzt mal behaupten, dass wir sehr, sehr viel mehr Selbstständige als Unternehmer in der Finanzdienstleistung haben. Wie nehmt ihr das als Coaches an?
Fast ausschließlich.
Ja. Also wenn es 5% sind, dann ist es, glaube ich, viel.
Was ein bisschen seltsam ist, wenn man sich doch überlegt, dass jeder irgendwo damit beginnt, Unternehmer werden zu wollen. Also eine schöne Frage, die wir auf dem Business Day hatten, die eine eurer Mitarbeiterin gestellt hat, war, was habt ihr denn damals, als ihr euch für das Unternehmertum entschieden habt, beim Universum bestellt? Wofür seid ihr da angetreten?
Genau.
Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, mehr Zeit, mehr Geld, all diese Dinge. Und faktisch gesehen haben diese Dinge gar nicht so viele Menschen. Was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, woran das liegt?
Also ich denke, der wichtigste Part ist, glaube ich, dass wenn heute einer bisher angestellt war, dass er mit seinem angestellten Mindset in die Selbstständigkeit geht und aus diesem Mindset des Angestellten weiter agiert. Ja, weil Unternehmer wachsen ja nicht, oder Unternehmertum fällt jetzt nicht vom Himmel. Und das Problem ist an der Stelle, dass die Leute einfach nie gelernt haben, Unternehmer zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ja, am meisten Zeit verbringst und Energie reinsteckst. Und dann ist es halt so, dass die meisten kleinen Selbstständigen, welche Leute kennen die? Halt entweder auch Angestellte und oder Selbstständige. Und die inspirieren, die beeinflussen und von daher kommen die in der Regel da auch nicht raus. Die meisten.
Ja, das ist auch eine Frage von welches Ziel setze ich mir, weil die meisten Selbstständigen, die antreten in der Finanzdienstleistung, ja, die haben ja gar nicht das Ziel, wirklich echter Unternehmer zu werden, also nach der Definition, wie wir es vorhin genannt haben, sondern ja. Was wollen die? Die wollen mehr Kohle. Und deswegen geht sie da rein.
Oder mehr Freiheit.
Ne? Ja, oder mehr Freiheit im Sinne von, dass ich ja keinen Chef mehr habe, aber nicht die Freiheit im Sinne von, ich klinke mich jetzt aus meinem Business aus und mache 4 Wochen Urlaub und das läuft trotzdem noch weiter.
Da drehen ihn ja auch in der Regel die Vorbilder. Na, weil wer kennt denn jetzt schon ein paar erfolgreiche Unternehmer, die ihn inspirieren, die wirklich nah an einem dran sind? Kennen ja die meisten nicht.
Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass unsere Branche aus meiner persönlichen Perspektive so anders ist im Vergleich zu anderen Branchen, dass es recht schwer vergleichbar ist. Also irgendwo jeder, der ein Unternehmen gründet, der muss irgendwo anfangen, eine Preisgestaltung zu machen, eine Angebotsgestaltung zu machen. Man muss anfangen, Kundenservice zu machen und es wirklich so abzuwickeln, dass das alles funktioniert. Und wir in der Finanzdienstleistung, wir haben halt den riesigen Luxus, dass uns ein Großteil der unternehmerischen Dinge, die ein Unternehmer normalerweise von Beginn an entscheiden muss, abgenommen werden. Also wir sind weder umsatzsteuerpflichtig, noch müssen wir uns großartig mit dem Finanzamt beschäftigen, bis das Finanzamt halt bei uns an der Tür klopft und nachfragt, hey, wie schaut's denn mit den Ausgaben aus? Wir müssen keine Preisgestaltung machen, wir müssen nicht irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Reklamationen wahrnehmen. Also all das, was ein Unternehmer außerhalb der Finanzdienstleistung zum Unternehmer macht, diese Dinge müssen wir alle gar nicht tun. Und ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass in gewisser Maße nicht nur das Mindset, sondern auch eine gewisse Portion Mut fehlt, einfach mal zu sagen, hey, das, was ich tue, das traue ich mir so gut zu, dass ich auch noch 2, 3, 4, 5 Leute damit beschäftigen kann. Weil ich kann das ja von mir selbst noch, bevor ich in euer Coaching gekommen bin, bevor ich angefangen habe, wirklich unternehmerisch tätig zu sein, dass ich wirklich selbstständig war, ja, war das ja auch so. So, hey, wenn ich denn jetzt jemanden beschäftigen würde, was würde er denn tun? Ich mache doch alles, ich kann doch alles. Und aus dieser Schleife auszubrechen, erfordert aus meiner Sicht nicht nur eine gewisse Portion Mut, sondern auch jemanden, der dir sagt, hey, diese Aufgaben solltest du jetzt nicht tun, das ist jetzt hier eine Aufgabe für eine Assistenzkraft. Das wäre so der erste Schritt in Richtung Unternehmertum aus meiner Sicht.
Ja, also vom Grundsatz her erstmal so logisches Grundverständnis. Weil wenn ich darüber spreche, Unternehmer zu werden, dann geht es ja auch immer damit einher, dass ich einfach schaffe, besser meine Zeit einzusetzen. Und da fehlt es bei den meisten schon an dieser Denkweise, an diesem Mindset, ja. Weil, schau, Elon Musk hat auch nur 24 Stunden am Tag. So, der hat genauso viele Stunden wie wir auch. Bloß schafft der es halt mit seinen 24 Stunden so effizient umzugehen, dass er halt ein Unternehmen mit mehreren 10.000 Mitarbeitern aufbaut.
Mehrere Unternehmen.
Mehrere, parallel, gut, das ist sowieso eine Ausnahme. Ja. Aber er kriegt es hin. Und warum? Ja. Weil er halt einfach sich nur noch auf die Tätigkeiten konzentriert, die im Wesentlichen am meisten Return für ihn bringen. Und das sind halt einfach strategische Entscheidungen. Und letzten Endes muss ich halt immer als Selbstständiger überlegen, was ist mein Stundensatz aktuell? Was sind Aufgaben, die ich mache, die eigentlich jemand auch erledigen könnte, der vielleicht statt 150, 200 Euro die Stunde nur 20 Euro mich kostet? Ja. Und dann kann ich ja, wenn ich diese Zeiten mir freigeschaufelt habe, wiederum die freigewordenen Zeiten für umsatzproduzierende Tätigkeiten aufwenden. Und so komme ich ja dann langsam überhaupt mal in den Weg rein, dass ich mich mit meinem Unternehmen stärker entwickle und dann auch überhaupt in der Lage bin, mal zum Unternehmer zu werden.
Ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, einmal zu verstehen, dass man Unternehmertum lernen kann. Weil wenn wir von Leuten wie Elon Musk sprechen, wenn man sowas anspricht, das habe ich früher im Vertrieb auch immer häufig gehört, dann hat man häufig so das Gefühl, ja, die sind so mit dieser Fähigkeit geboren. Die sind so da gewesen und plötzlich war PayPal, SpaceX, Tesla und was weiß ich, was alles da. Aber wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen zurückgehen zu den Dingen, die ich vorher genannt habe, ne? Angebotsdefinition, Preisgestaltung, Vermarktung des Angebots, Positionierung, das sind ja doch irgendwo Dinge, die man zumindest in gewisser Art und Weise in der Finanzdienstleistung auch umsetzen kann. Ist ja auch Teil eures Coachings. Also was würdet ihr sagen, welche Schritte notwendig sind, wenn jetzt jemand hier zuhört und selbstständig ist und sich darüber nachdenkt, okay, verdammt, wie werde ich jetzt Unternehmer? Welche Schritte sollte er nacheinander unternehmen oder was kann er für sich selbst mal prüfen, ob er schon so weit ist, Unternehmer zu werden oder nicht?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich ein vernünftiges, solides Fundament habe. So, und das Fundament beginnt damit, mit den Basics, nämlich Angebot, Positionierung. Das ist das A und O, was aus meiner Sicht stehen muss. Wenn das nicht da ist, ja, wenn ich jetzt einfach ein vergleichbares oder austauschbares Angebot habe am Markt und ich will darauf weiter wachsen oder aufbauen, dann wird es aus meiner Sicht schwierig. Ja, das heißt, das ist die Basis, die stehen muss. Und dann gilt es nach und nach folgende Steps zu machen. Im ersten Step muss ich das hinkriegen, vernünftige Neukundenstrategie zu haben. Ja, dass ich einfach genug neue Kunden habe, um einfach ein hohes Einkommen.
Genau, planbar. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig.
So, wenn ich das Einkommen habe und genügend Income habe, dann geht es darum, meine Zeit möglichst produktiv einzusetzen im Sinne von einkommensproduzierende Tätigkeiten. Genau. Das heißt, es fallen irgendwelche Backoffice-Aufgaben an, ja, Kundensupport, ich muss vielleicht irgendwie mich dann doch irgendwann mal um die Buchhaltung kümmern und lauter Dinge, die mir einfach keinen Umsatz bringen. So, und dann ist jetzt der Step, wenn ich dieses Neukundenthema gelöst habe, dass ich genau mir anschaue, welche Aufgaben mache ich, welche Aufgaben kann ich abgeben, weil sie mir keinen Umsatz bringen oder weil die Aufgaben von Leuten erledigt werden können, die wesentlich weniger verdienen als ich.
Ja, und was vielleicht auch das Thema ist, was macht mir keinen Spaß oder was mache ich auch nicht gut, ne? Wenn ich typischer Verkäufer ist meistens nicht gut in Buchhaltung, sonst wäre Buchhalter geworden.
Genau.
Wird es Sinn machen, das mal abzudelegieren. Erstens mal ist dann die Lebensqualität wieder höher,
ja,
und ich habe wiederum mehr Zeit für einkommensproduzierende Tätigkeiten.
So, und mit den Dingen kann ich ja relativ schnell schon anfangen in der heutigen Zeit. Es gibt ja für alles irgendwelche virtuellen Assistenten, die ich mir sogar teilweise auf Stundenbasis dazu buchen kann, wo ich auch sehr leicht Dinge, ne, auch wenn die nicht direkt bei mir vor Ort sind, delegieren kann. Also das ist der erste Step. Und dann, wenn ich soweit bin, dass ich mal meine ganzen nicht einkommensproduzierenden Tätigkeiten abdelegiert habe, dann muss ich ran an die einkommensproduzierenden Tätigkeiten und die nach und nach abzudelegen. Das ist dann der schwere Part, an dem tatsächlich die meisten scheitern, weil sie halt selbst gute Vertriebler sind. Und jetzt diesen Part des Verkaufens nach und nach abzudelegieren, das machst du natürlich auch nicht von jetzt auf morgen, sondern du fängst mal mit den CED-Konten ab, die du abgibst an vielleicht irgendwo eine Vertriebskraft, die du bei dir mit reinholst. Und dann nach und nach gibst du das alles sukzessive ab, sodass du dann irgendwann entweder gar keinen aktiven Vertrieb mehr machen musst oder dass du halt vielleicht nur noch die allergrößten Premium-Kunden betreust. Ja? So. Aber an diesen Step zu kommen, da scheitern die allermeisten. Das mit dem Abgeben von den Buchhaltungsthemen, das kriegen die meisten noch hin. Aber sich dann rauszuziehen aus dem produzierenden Tagesgeschäft, das ist für die meisten das Schwerste.
Ja, das denke ich auch, dass das mit der wichtigste Schritt ist, einfach mal zu überlegen, okay, an welcher Stelle kann ich jetzt sagen, ich gebe jetzt mal Aufgaben ab. Und das, was du gesagt hast vorhin, Dieter, dass Buchhaltung einfach keinen Spaß macht für einen Vertriebler, das kann ich so unterschreiben. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich das wichtig, dass man zumindest ein gewisses Grundverständnis von den Dingen hat, bevor man sie abgibt.
Ja.
Also einfach Dinge blind wegzudelegieren und zu sagen, ja, hey, ihr habt da keinen Bock drauf, so jemand anders machen, wird aus meiner persönlichen Perspektive früher oder später zum Scheitern führen, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, nachzukontrollieren, macht derjenige einen guten Job oder nicht.
Ja, vor allen Dingen bist du ja immer auch abhängig von der Person, die dann die Aufgabe übernimmt, weil wenn die dann von heute auf morgen sagt, ich will eine Gehaltserhöhung, 20%, ansonsten bin ich weg und du hast halt die Punkt gerade gezogen, dann macht es halt wenig Spaß, ja. Und insofern hast du vollkommen recht, ja. Ich muss im Vorfeld, also ich bin auch ein Verfechter davon, dass du im Vorfeld alle Unternehmen, die du irgendwo abgibst, selber mal gemacht hast. Im Idealfall das dann dokumentierst in Schulungsvideos. Ja, sodass du dann im Nachgang, wenn du dann vielleicht auch mal 2-3 Jahre draußen warst und dann kommt eben die Situation, dass ein Mitarbeiter von jetzt auf morgen weg ist, dass du trotzdem noch auf dieses Wissen drauf zugreifen kannst. Es ist teilweise so faszinierend. Ich habe teilweise Videos bei uns in der Schulungsplattform für meine Mitarbeiter. Die sind 3 Jahre her, ja, von Aufgaben, wo ich heute gar nicht mehr wusste, dass ich die überhaupt jemals gemacht habe. Dann schaue ich mir das Video von mir früher an und denke mir, okay, so ging das also.
Das habe ich tatsächlich auch. Wir haben auch eine komplette Plattform für unsere Vertriebler, für unsere Berater aufgenommen, wo so die besten Tipps und Tricks zu Beratern genommen werden, wo ich gezeigt habe, wie ich gewisse Verträge vermittle, wie ich Empfehlungen und so weiter und so fort. Und ich schaue mir die Videos auch immer wieder mal gerne an, um mich selber mal wieder dran zu erinnern, okay, was ist an welcher Stelle wichtig, wenn man jetzt selber nicht ganz drin war. Also die Möglichkeiten heutzutage, Dinge zu protokollieren, zu dokumentieren und vor allem in eine gewisse Form zu gießen, dass sie logisch-didaktisch einfach einen Sinn ergeben, sind gigantisch. Und du, Adrian, du hast vorhin eine ganz, ganz spannende Sache gesagt, nämlich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man so gut wie alles an virtuellen Assistenten, an eine KI, an einen Freelancer abgeben kann. Das heißt, man muss ja nicht mal zwingend, wie in Zeiten von Dieter, als er noch jung war, das Risiko einzugehen, jemanden fest einzustellen und irgendwie sich horrende Fixkosten aufzubinden. Hast du da vielleicht die eine oder andere Geheimempfehlung für unsere Zuhörer hier, was so gute Anlaufstellen sind für virtuelle Assistenten, für KI, für Helferlein im Business?
Ja, also gibt's verschiedene Dinge. Also jetzt was rein so dieses ganze Texte generieren angeht, da bist du ja auch Experte drin. Russland ist es natürlich ChatGPT. Ja? Kann ich sehr, sehr viel machen, was eben E-Mail-Texte angeht oder Beschreibungen von irgendwelche Landingpages und so weiter und so fort. Also kann man schon vieles machen. Auch irgendwelche Dinge zusammenzufassen, das funktioniert auch hervorragend. Also da ist es das Thema KI, ChatGPT. Und ansonsten gibt's aus meiner Sicht, also wir haben bisher zwei Wege genutzt, was das ganze Thema Freelancer angeht. Es gibt natürlich noch viele andere, aber beispielsweise ist eine Facebook-Gruppe, nennt sich Virtuelle Assistenz, also VA, Suchen und Finden auf Facebook. Da kann man dann einfach einen Post reinstellen, beschreibt kurz, welche Aufgaben man zu delegieren hat und dann melden sich in der Regel so 10 bis 15 Leute bei dir, die auch alle Deutsch sprechen und die halt von irgendwo aus arbeiten, halt nur nicht von dir, also vor Ort bei dir. Und mit denen kannst du dann sprechen und dann jemanden aussuchen. Ansonsten habe ich persönlich gute Erfahrungen noch gemacht mit eassistentin.de. Das ist ein Portal, wo du auch dir eben verschiedene Freelancer, die eben speziell darauf spezialisiert sind, auch Deutsch sprechen, aussuchen kannst. Die sind auch preislich sehr, sehr günstig. Ich glaube, da liegt der Stundensatz so bei 8 Euro oder so, den die Rechnung stellen. Und dann gibt es halt noch diese typischen Portale, wo es aber eher so projektbezogen ist, beispielsweise auf Upwork oder auf Fiverr. Das sind dann so Dinge, wo du dann mal einzelne Spezialisten oder einzelne direkte Aufgabenfelder oder wenn mal irgendwas zu erstellen ist, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du willst irgendeine Broschüre erstellt haben, dann kannst du das halt über den Weg ganz gut abbilden.
Feier ich komplett gerade ChatGPT. Das sollte inzwischen, glaube ich, in der gesamten Finanzdienstleistung die Runde gemacht haben. Aber weil alle so einen Fokus auf ChatGPT haben, vernachlässigen sie oft andere Tools, die ebenfalls sehr, sehr genial sind. Und ich habe mir da mal die Mühe gemacht, für einen Vortrag, den ich bei der MMM gemacht habe, habe ich mal eine Liste meiner Lieblings-KI-Tools runtergeschrieben, die ich im Business einsetze und ein paar Helferlein, ein paar andere Webseiten, die man einfach nutzen kann, Page-Builder und so weiter, um das eigene Business ein bisschen schneller wachsen zu lassen, schneller zu skalieren. Wer da Bock drauf hat, schaut da in die Shownotes rein, da verlinke ich euch das Ganze, wird euch sicherlich weiterhelfen. Kommen wir mal zurück zum Buch Wachstum trotz Krise. Als ich das Buch gelesen habe, hatte ich so den Eindruck, dass der Titel bewusst ein bisschen reißerisch gewählt ist, denn wenn ihr das beschreibt, was ihr unter Wachstum versteht, wenn ich das in dem Buch richtig lese, dann ist ja die Krise die geilste Zeit überhaupt, um als Unternehmer zu wachsen. Also müsste der Titel eigentlich heißen Wachsen dank Krise. Was ist da eure Stellungnahme dazu?
Erzähl mal, Dieter, was ist die Stellungnahme?
Genau. Ich hatte ja die Idee für den Titel. Und Hintergrund ist ja der, dass wir sagen oder den Eindruck haben, dass Deutschland doch seit einiger Zeit von einer Krise in die nächste geht, ne? Ob das Währungskrise war, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, jetzt haben wir die Grünen-Krise, ja. Und das ist dann letzten Endes ja für viele Leute immer auch ein Grund zu sagen, na ja, ich bin ja schon froh, wenn ich Status quo halte, ne? Und da sagen wir, hey, trotz Krise kannst du wachsen. Und insofern war die Idee des Buchs eben, hier einen Kontrapunkt zu setzen. Und du hast natürlich recht, der vielleicht ehrlichere Titel wäre eben Wachstum dank Krise zu schreiben. Wenn jemand die Inhalte liest, dann wird er sehr schnell erkennen, dass die Zeiten natürlich mega cool sind, um hier unternehmerisch zu wachsen. Man muss nur wissen, wie es geht.
Und wollen, ja.
Immer noch? Oder haben alle, die in Corona gepennt haben, einfach die Chance verpasst und müssen jetzt auf die nächste Krise warten? Also ja, was sagt ihr? Ist jetzt immer noch eine gute Zeit?
Also absolut, immer noch, natürlich. Ne? Weil ich würde mal sagen, es ist ja die Frage des Marktpotenziales. Ne? Wenn ich jetzt heute als Finanzdienstleister oder Versicherungsvermittler, wenn ich jetzt wachsen will, dann brauche ich ja neue Kunden. So. Und wenn ich mir anschaue, ich bin jetzt seit 4 Jahrzehnten in der Branche, dass es noch nie so viele Kunden gibt da draußen, potenzielle neue Kunden, Menschen gibt, die entweder gar nicht betreut werden, weil die Bank hat zugemacht vor Ort, die war Ansprechpartner Nummer 1, gibt's nicht mehr. Versicherungsagentur um die Ecke hat Altersdurchschnitt in Deutschland 56 Jahre. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Versicherungsvertreter hast über 60, der vielleicht auch gar keinen Bock mehr hat, will ich jetzt nicht grundsätzlich unterstellen, aber ich kenne da ein paar, die das einfach schon so ein bisschen auslaufen lassen wollen. Ja, und es ist ja auch in Ordnung, ne? Nur greifen die halt nicht mehr an. Ja, die verwalten bloß noch. Ja, und wie sieht's aus bei den strukturierten Vertrieben? Das weißt du ja noch besser als ich. Die haben riesen Probleme, überhaupt noch Leute zu finden, weil es einfach für viele junge Leute einfach nicht sexy ist, diesem Karrieremodell zu folgen, ohne Sicherheiten und dergleichen mehr. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt da draußen viel mehr Menschen als noch vor 10, 20 Jahren, die nicht betreut sind oder gar keinen Ansprechpartner mehr haben in Sachen Geld, Finanzen, Vorsorge. Und das ist eine geniale Zeit, um unternehmerisch zu wachsen.
Ja, und vor allen Dingen die Trends, die verdynamisieren sich ja auch, ne? Also speziell dieses Bankensterben, Filialsterben, das hört ja nicht auf. Also nein. Im Gegenteil, das geht ja tendenziell noch weiter. Und ihr seid ja, ihr seid ja auch das beste Beispiel dafür, ja, was gehen kann, wenn man richtig Gas gibt.
Ja. Ja. Und das Schöne ist ja, die Probleme der Leute, die finanziellen Probleme, die werden ja nicht weniger.
Ja, das stimmt. Also nochmal eine Side-Notiz zu Strukturvertrieben. Zum einen spreche ich auch manchmal gerne von mir in der dritten Person. Also ich und Russland, wir entscheiden sehr, sehr gerne ja. Dinge, ne? Das ist gar kein Thema. Zum anderen wird es immer so dargestellt, dass so die strukturierten Vertriebe immer wachsen und wachsen und wachsen und jedes Jahr mehr Mitarbeiter. Was pro Kopf mal vielleicht stimmen mag, aber Sam und ich sind der beste Beweis dafür, dass die qualifizierten Leute, die seit Jahren dort sind, die Leistungsträger des Unternehmens sind, dass die halt auch immer wieder abwandern und den Vertrieben halt immer mehr Leute fehlen, die ausbilden können, die die Kunden beraten können, die die Kunden betreuen können. Das heißt, am Markt tut sich jetzt einiges und wir hatten es in diesem Podcast schon einige Male angesprochen. Der Markt ist alt, also was die Dienstleister angeht, die haben alle, wie der Dieter vorhin gesagt hat, keinen Bock mehr, die verwalten ihren Bestand zu Tode und geben den dann vielleicht irgendwann mal ab oder auch nicht. Und was den Nachwuchs angeht, ist das Ganze sehr, sehr moderat, vor allem was guten Nachwuchs angeht, was in der Branche halt wirklich auch was bewegen kann. Und umso mehr Möglichkeiten ergeben sich ja mit der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, mit 2023, mit Digitalisierung, mit Marketing, mit Werbung, mit digitalisiertem Empfehlungsmarketing, was ja euer Steckenpferd ist. Deswegen, was ist so euer Statement dazu? Welchen Stellenwert hat modernes, digitalisiertes Empfehlungsmarketing in einem Finanzdienstleistungsunternehmen und welche Möglichkeiten kommen da in 2023 auf uns zu?
Ja. Also aus meiner Sicht, welchen Stellenwert das haben sollte vielleicht Empfehlungsmarketing aus meiner Sicht, ja, weil der Stellenwert, den es aktuell hat, ist einfach mangelhaft, ja. Aus meiner Sicht sollte digitales Empfehlungsmarketing oder standardisiertes Empfehlungsmarketing, wie man das auch immer nennen möchte, sollte komplett der Kern sein, auf dem das Unternehmen aufgebaut ist. Weil am Ende des Tages, ich kann natürlich Ads schalten, ich kann Leads kaufen, ich kann Kaltakquise schalten, aber das ist ja alles im Grunde genommen auf geliehenem Boden, was dort passiert. Ja, wenn Mark Zuckerberg morgen sagt, hey, ich mache jetzt hier, erhöhe die Preise um 50% oder das Lead-Portal sagt, okay, ab morgen zahlst du bitte statt 50 Euro pro Lead auf einmal 100 Euro. Ja, was machst du dann? Ne? Dann gehst du es mit, aber es ist halt einfach bescheiden. Wenn du dann irgendwie noch Mitarbeiter hinten dran hast, dann kannst du halt sehr schnell auch mal in die andere Richtung kippen. Und insofern ist es halt gut, wenn du einfach ein gewisses Fundament hast aus guten Empfehlungen, die kontinuierlich bei dir reinkommen, wo du einfach das selbst steuern kannst, weil da bist du wirklich selber in der Lage, das zu steuern, durch die Dienstleistung, die du anbietest, die empfehlenswert ist, plus die entsprechenden Tools, die wir dir dann zur Verfügung stellen können, sodass das Ganze dann einfach eine planbare, runde Geschichte wird, die dein bestehendes Geschäft robuster und stabiler aufstellt im Grunde genommen.
Lass uns dem Kind doch mal einen Namen geben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Finanzdienstleister, die auf Empfehlungen arbeiten, entweder sehr, sehr konsequent dahinter sind. Da kenne ich einige wenige noch von der alten Schule. Thomas Gosses zum Beispiel ist so einer. Bei dem läuft es mit Empfehlungen mit geschnittenem Brot und er macht das auch nicht digital oder so, sondern er macht das so, wie er das damals irgendwann mal gelernt hat. Ne? Was der beste Beweis dafür ist, dass das nach wie vor funktioniert, auch wenn man diese digitalen Tools nicht hat. Jetzt ist es aber so, dass wir in der modernen Gesellschaft gerade bei jungen Dienstleistern auf diese Digitalisierung treffen und es sinnvoll ist, die zu nutzen. Und bisher waren ja die Möglichkeiten über Facebook-Gruppen, über Nachrichten per WhatsApp, über Empfehlungsflyer. Das sind ja schon mal ganz nette anfängliche Möglichkeiten. Aber jetzt hat ja die Kivus Consulting ein richtiges Brett für 2023 geplant, nämlich die Software, die du vorhin angesprochen hast. Wie heißt das Ding und was wird das alles können, wenn es mal soweit ist?
Okay, also der Name von der Software ist Tellscale, also von Erzählen und Skalieren, also Skalierung über Erzählung sozusagen. Und was kann das Tool alles? Die Kernfunktionen sind, dass du dir über unser Tool eine Empfehlungsseite erstellst. Das ist letzten Endes eine Landingpage, die personalisiert von deinen zufriedenen Kunden rausgeschickt wird an deren Freunde und Bekannte. So, das Ganze läuft über unser Tool, sprich mit wenigen Klicks ist so eine Seite erstellt.
Und da gibt es entsprechende Vorlagen.
Schwerpunkte, ne? Genau. Und dann schickt sozusagen dein Kunde oder du schickst es dem raus, zum Beispiel über WhatsApp. Der leitet es mit einem Klick weiter, hat auch schon eine vorgeschriebene Nachricht, also muss gar nicht viel machen. Und die Leute, die auf diesen Link draufklicken, das siehst du. Also du siehst genau, wie viele Leute klicken da drauf auf den Link von ihm. Das ist also komplett transparent nachvollziehbar. Du siehst dann auch genau, wer hat sich dann über seinen Link eingetragen und hast dann die Möglichkeit, wenn jemand sich eingetragen hat, du telefonierst mit dem, ja, der wird Kunde, hast dann die Möglichkeit, über unsere Software den Empfehlungsgeber zu incentivieren mit einem Gutschein, den er sich dann selber aussuchen kann. Also ob es dann Amazon oder Mediamarkt oder Ikea, Jochen Schweizer ist, sucht sich dann der Kunde selbst raus und das Ganze halt automatisiert. So, das sind die Kernfunktionen. Und darüber hinaus haben wir noch verschiedene andere Dinge, die jetzt dann auch die nächsten Monate kommen werden, wie beispielsweise eine Kundenseite, wo ich dann zum Beispiel bei mir in die E-Mail-Signatur so einen Satz reinpacke, so nach dem Motto, hey, wenn auch du zufrieden mit meiner Beratung bist und mich gerne weiterempfehlen willst, klicke hier auf den Link. Und dann wird dieses Empfehlungsprogramm ja vorgestellt für deinen Kunden im Sinne von, hey, schau mal, so einfach kannst du mich weiterempfehlen, klicke hier, generiere selbst deinen Empfehlungslink, leite den weiter an deine Freunde und Bekannte. Für jede Empfehlung, die sich bei mir meldet, kriegst du Summe X an Gutschein. Und über den Weg kann ich das Ganze halt auch passiv bespielen. Zusätzlich wird es auch eine Möglichkeit geben, gesammelt, ja, Kampagnen zu fahren zum Thema Empfehlungsmarketing. Sowohl über E-Mail als auch über WhatsApp. Das heißt, ich kann WhatsApp-Kampagnen fahren, wo ich alle meine Kunden eine Nachricht zukommen lasse mit einem Empfehlungslink, so nach dem Motto, schau mal, lieber Kunde, wenn du mich jetzt weiterempfehlen willst, habe ich dir jetzt eine einfache Möglichkeit gegeben, das zu tun. Hier hast du deinen Link, leite den weiter an deine Freunde und Bekannte und mach das. Also das ist halt, das Ganze wird dadurch halt planbar. Plus ich kann halt auch so Ereignisse nutzen, wie beispielsweise jetzt, als die Baufi-Zinsen so massiv gestiegen sind, ja, und es seit langem mal wieder extrem sinnvoll war, zum Beispiel das Thema Bausparen. Ja, für viele, die gesagt haben, ich möchte jetzt in 5, 10 Jahren ja, vielleicht bauen, die konnten sich ja jetzt teilweise noch diese günstigen Bausparzinsen sichern, obwohl die Darlehenszinsen eigentlich schon viel höher waren. Ja, die Tarife wurden einfach noch nicht umgestellt. So solche einmaligen Events kann ich dann natürlich auch nutzen und sagen, hey, schau mal, wenn du jemanden kennst in deinem Bekanntenkreis, der jetzt die nächsten Jahre bauen will, dann gibt's jetzt die einmalige Chance, sich noch diese günstigen Zinsen zu sichern. Ja, leite ihm diesen Link weiter, der soll sich bei mir melden. Als Beispiel.
Oder eben das Thema sich bewerten lassen auf seiner Wunschbewertungsplattform.
Genau, das ist auch eine ganz nette Funktion, dass ich mich dann einfach halt in dem Zuge auch direkt über unser Tool Bewertungen einholen kann von den verschiedensten Bewertungsplattformen, Google, Proven Expert und Co.
Was halt einfach cool ist, er hat ein Dashboard, er weiß ganz genau, hey, wie viele Empfehlungen wurden in der Woche ausgesprochen, und sieht dann halt im Laufe des Monats, wie viele Empfehlungen wurden zu Kunden, was ist der Umsatz, den er mit generiert hat. Das sind halt einfach Funktionen, die extrem cool sind, dann eben Empfehlungsmarketing viel systematischer und motivierter zu betreiben.
Das klingt ja alles unbezahlbar, wenn ich mir das Ganze so wirklich anhöre. Also wie ist das geplant? Ist das jetzt für Teilnehmer des Kivus Coachings geplant oder wird es frei auf den Markt ausgerollt? Wird man es sich leisten können oder muss man einen Arm und ein Bein dafür abgeben? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, Ohr kommt noch dazu, ne?
Ja, ja, also wir werden das Ganze im ersten Step natürlich erstmal an unsere Kunden ausrollen, die mit uns schon zusammenarbeiten, weil wir jetzt auch im ersten Step natürlich gucken müssen. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch noch irgendwie das eine oder andere feintunen. Wir wollen einfach sehr eng dran sein an den Nutzern, an den frühen Nutzern, sodass wir das Ganze einfach Stück für Stück auch weiter optimieren können. Und dann wird es irgendwann der Zeitpunkt sein, wo wir sagen, okay, wir öffnen das Ding jetzt für alle. Wann der Zeitpunkt ist, das sagen wir halt, wenn wir der Meinung sind, das ist jetzt soweit. Und dann wird es definitiv bezahlbar sein, ja.
Ja, und auch jetzt schon bezahlbar, weil ja. Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, haben ja im Schnitt einen Return on Invest von 8 Wochen. Ja. Also von daher alles easy. Wir sind, denke ich, für die allermeisten unserer Kunden das beste Invest, das sie jemals in ihr Business getätigt haben.
Das kann ich definitiv bestätigen. Also viele, viele Dinge, die wir bei euch aus dem Coaching gelernt haben, haben wir bei uns im Vertrieb umgesetzt, nutzen das Ganze von Tag 1 und es funktioniert sehr, sehr gut. Ich persönlich freue mich riesig auf Terascale, kann es kaum erwarten, bis jetzt endlich mal rauskommt. Ne? Ich würde am liebsten Adrian jeden Tag anrufen und fragen, ist er schon fertig? Aber da müssen wir uns natürlich noch ein bisschen gedulden. Das heißt, Leute, wenn ihr Bock habt, wirklich Empfehlungsmarketing zu systematisieren, kommt ihr im Moment an Kibos Consulting nicht vorbei. Aber gibt es irgendwie eine Art Warteliste oder irgendwie sowas, wo man das Ganze beobachten kann, wo man sich darüber informieren kann? Wie schaut es dazu aus, darüber aus, Adrian?
Ja, also im Grunde genommen, sobald du bei uns in irgendeiner Art und Weise als Interessent gelistet bist, werden die nächsten Tage und Wochen Infos dazu kommen. Wir werden am 19. Mai, je nachdem, ich habe keine Ahnung, wann der Podcast rauskommt, ob es vorher oder nachher ist, werden wir auch ein erstes Info-Webinar dazu machen, öffentliches, wo wir das Ganze vorstellen. Ja, zum 19. Mai wird auch dann die Software sozusagen rauskommen und ja, also über den Weg kann man sich definitiv da schon informieren und dann werden wir einfach sehen, wie hoch ist dann der Andrang und dann werden wir das halt auch regelmäßig machen, dass wir diese Webinare in der Form anbieten.
Ja. Mega Ding. Jetzt bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine ganze, ganze Menge selbstständige Finanzdienstleister haben, die jetzt hier in diesem Podcast zuhören, die gerne den ersten Schritt in Richtung Selbstständigkeit machen würden. Jetzt kann man natürlich das beste Investment seines Lebens machen, direkt auf Kibos Consulting zugehen und Coaching buchen. Für viele ist das aber jetzt vielleicht noch gar nicht der richtige Zeitpunkt und wir müssen so ein bisschen warm damit werden. Ich würde sagen, dass das ein guter Schritt wäre, mal das Buch Wachstum trotz Krise zu lesen, um sich mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen und ein bisschen Einblick darüber zu bekommen, was denn als Unternehmer alles geht und was da alles möglich ist. Mhm. Wo kriegt man denn dieses Buch her?
Ja, geh einfach auf Wachstum trotz Krise, also wachstum-trotz-krise.de gehen. Könnt ihr euch das Buch bestellen. Das Ganze gegen Versand- und Logistikkostenpauschale von, ich meine, es 6,95, 6,50, irgend sowas.
In der Richtung.
Also, Lachs. Also, ja, es ist wirklich reine Aufwandsentschädigung.
Logistik.
Und, ja, wir machen das ja auch deshalb, weil wir da ein Stück weit auch in Vorleistung gehen wollen. In der heutigen Zeit gibt's halt einfach viele, Leute, die da einem das Blaue vom Himmel versprechen und sagen, sie sind die absolut geilsten. Aber ich habe nicht so richtig die Möglichkeit, da mal zu erfahren, was steckt dahinter. Insofern ist das so unser Angebot, uns mal kennenzulernen. Auch aus dem Buch schon sehr, sehr viele Tipps, Ideen für sich selber mitzunehmen. Da stehen echt viele, viele gute, wichtige Dinge mit drin. Und dann, wenn ihr sagt, jo, das klingt spannend für mich, möchte ich gern weitermachen. Egal, ob es das Thema Neukundengewinnung über Empfehlungen angeht oder das Thema unternehmerisches Wachstum als Finanzdienstleister, kommt auf uns zu, bucht euch ein Gespräch und dann gucken wir mal, wie und ob wir euch helfen können.
Genau, und beides können wir hier in den Shownotes verlinken, dass wir hier die Seite für das Buch, die Bestellseite verlinken und gerne auch unsere Homepage www.dieterkivus.de.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, Leute, wenn ihr Bock habt, auf Kibos Consulting zuzugehen, euch mal beraten zu lassen oder einfach mal das Buch zu lesen, schaut mal in den Shownotes vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Infos dazu. Und falls der eine oder andere den Dieter oder den Adrian sympathisch fand und ihm vielleicht mal die eine oder andere Frage persönlich stellen wollen würde, besteht da irgendwie die Möglichkeit dazu? Seid ihr da offen dafür oder bloß nicht?
Ja, also ich bitte jetzt nicht vor meiner Haustür stehen. Ne? Ich habe Frau und Kind, um die muss ich auch noch kümmern, nicht Spaß. Also klar, wir uns über Instagram.
Genau, Instagram, LinkedIn, Xing, Facebook, überall sind wir da. Sogar auf Twitter, auf Twitter TikTok. Auch, genau. Und TikTok. Ja, ja? Genau, also überall.
Ja, also primär ja. Gerne auf Insta schreiben. Das ist so der einfachste Kontaktweg. Insta-Profile können wir auch irgendwie in Show uns verlinken und dann.
Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Männer, ich fand die Episode super, super spannend. Gerade die Einblicke in die Entwicklung von eurem Unternehmen und wie ihr anderen Unternehmer dabei helft, wirklich erfolgreich zu werden. Einblicke in Terascale finde ich mega, mega spannend. Also ich bin wirklich sehr gespannt, auch wann das rauskommt. Wir haben ja schon alle Lizenzen für unsere Mitarbeiter gekauft und stehen in den Startlöchern, damit zu starten. Das heißt, da, liebe Zuhörer, werdet ihr auch noch eine ganze Menge Infos in diesem Podcast dazu mitbekommen, wie das läuft, wie das funktioniert. Freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf, weil ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass das zumindest jetzt im Moment, solange wir die wenigen oder zu den wenigen gehören, die da Zugriff dazu haben, mehr oder weniger ein unfairer Wettbewerbsvorteil ist gegenüber anderen. Deswegen, das wird uns auch nochmal im Business deutlich nach vorne katapultieren. Und ich persönlich freue mich darauf, so ein bisschen zu beobachten, was aus Kios Consulting und aus den Kunden wird. Wir sind ja immer sehr, sehr nah dran, sehr live mit dabei. Wann ist denn der nächste Business Day?
Am 23.09.
23. September. Jo, da werde ich auf jeden Fall auch wieder mit am Start sein. Wird eine coole Sache werden. Gut, Dieter, Adrian, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, hier in dem Podcast da zu sein. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und für alle, die gerne mehr über Kios Consulting, über Dieter und Adrian Kios lesen wollen, schaut mal in die Shownotes und schreibt dann vielleicht mal auf Instagram. Die weiß nicht.
Genau, ganz im Gegenteil. Danke für die Einladung, lieber Ruslan.
Danke dir fürs tolle Interview.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.